So, mit fünfminütiger Verspätung herzlich willkommen zur ersten Session im Usability Track. Eine Frage, wir sind ja alle unheimliche Cracks. Wer von uns ist dermaßen technisch engagiert, dass er keinen Freund mehr hat? Okay, großartig. Das heißt, almost everybody does have friends. Und ich habe auch einen Freund, das ist der John. Und der John war schon relativ lange so im IT-nahen Bereich unterwegs und hat seine Lebensgeschichte Gott sei Dank in Form von Zeitungsausschnitten ein bisschen dokumentiert. Und diese Lebensgeschichte der letzten 20 Jahre werden wir uns jetzt kurz einmal anschauen. Und zwar der John hat bei einer Versicherung gearbeitet, die heißt Insurex. Und 1991 hat der John seinen ersten PC bekommen. Also Insurex war da immer schon relativ weit vorne. Und er hat sofort begonnen, seine ganzen Kundendaten in diesen PC reinzuklopfen. Er hat dann ein ganz tolles Programm kennengelernt, 1992, das war Excel, und hat sofort erkannt, okay, super, man kann ja alles wunderbar strukturieren, ich gebe ihm meine Daten in Excel ein, hat das auch gemacht und war unheimlich erfolgreich damit, seine Kollegen waren sehr beeindruckt. Aber er hat dann irgendwie schnell bemerkt, es gibt dann doch Probleme. Es gibt Probleme, wenn man die Beziehungen zwischen den Daten herstellen muss. Und dann hat er wieder was Neues kennengelernt und hat er gehört, da gibt es Access. Das ist so eine Datenbank, hat nicht genau gewusst, was das ist, aber er hat irgendwie gehört, okay, da kann man Dinge miteinander in Beziehung setzen und das ist vielleicht cool. Und er hat das sofort probiert und hat Access 1.0 eingesetzt, hat alle Daten von Excel nach Access übertragen und war dann wirklich relativ erfolgreich. Und schon kurze Zeit später haben seinen Client Manager, also das Programm, das er da mit Access entwickelt hat, schon eigentlich sehr viele seiner Kollegen verwendet und waren eigentlich wirklich recht erfolgreich. Man hat dann auch schon kurze Zeit später gesehen, also der Umsatz der Firma geht wirklich hinauf und das ist nicht zuletzt auch diesem neuen Client Manager geschuldet worden. Das Problem bei der ganzen Geschichte war, der John war an sich kein IT-Mann. Der John war eigentlich Versicherungsagent in seiner Firma, halt relativ technikaffin. Und daher hat er das, was er für die Software tun musste, eigentlich immer nur so im Zug machen können oder am Abend oder am Wochenende. Aber er hat das relativ gern gemacht und hat halt versucht, irgendwie die Wünsche und Ideen seiner Kollegen auch entsprechend außerhalb seiner normalen Arbeitszeit umzusetzen. Dann ist was passiert, und zwar, das Ding ist relativ gut gelaufen, aber ein Kollege ist dann ein bisschen in Ungnade gefallen und gegangen worden, und der hat an seinem letzten Arbeitstag noch alle Daten gelöscht. Und das war ein großes Problem natürlich, weil mittlerweile hat sich die Firma relativ in zentralen Bereichen darauf verlassen, dass es diesen Client Manager gibt, und sie haben daher notwendigerweise die Daten wieder eingeben müssen. Warum war das möglich? Natürlich hat die alte Sekretärin dem Ding überhaupt nicht vertraut und sowieso alles ausgedruckt. Das heißt, es war natürlich alles noch in Papierakten vorhanden. Der John hat das eingetippt und es war die Welt wieder mehr oder weniger gerettet. Wenige Zeit später hat es dann allerdings schon wieder Probleme gegeben. Und zwar einerseits aufgrund der vielleicht doch nicht optimalen Dateneingaben und auch aufgrund technischer Probleme hat es dann Trouble gegeben, weil dann schon immer mehr Inkonsistenzen in den Daten entstanden sind. Das waren nicht alle Querbedingungen genau gecheckt. Das haben durchaus Konkurrenzsituationen auftreten können und die Daten waren dann manchmal ein bisschen im Eimer. Und die Kollegen ziemlich böse auf den John. Dann ist was aus heutiger Sicht Lustiges passiert, nämlich sein Boss, der Boss vom John, hat das Notebook im Taxi liegen lassen. Und erst da ist nachher die IT das erste Mal so ganz groß nervös geworden, weil sie gewusst haben, auf dem Notebook, auf der Festplatte, natürlich noch bevor BitLocker und solche Dinge drinnen waren, liegt ein MDB-File und in diesem MDB-File ist quasi die ganze Wahrheit, die ganze Kundenbeziehungswahrheit der Firma drinnen. Und wenn das die Konkurrenz kriegt, dann hat Insurex natürlich ein großes Problem. Es ist Gott sei Dank relativ glimpflich ausgegangen, der Taxifahrer hat es zurückgebracht, das Notebook dürfte nicht gestartet worden sein und das Problem war kein so großes. Der John hat dann weitergearbeitet, hat dann allerdings das Problem bekommen, dass er gesagt hat, okay, eigentlich bin ich Wirtschafter, ich habe ein MBA, ich sehe aber meine Kunden eigentlich nicht mehr, ich bearbeite pausenlos irgendwelche Requests, die den Client Manager betreffen und war eigentlich relativ schlecht aufgelegt. Und dann ist noch so ein externer Consultant gekommen, der hat dann irgendwie gesagt, und außerdem, das, was die Firma tut, ist eigentlich wirklich nicht so besonders toll, weil es gibt einfach immer wieder größere Probleme, wenn die Kunden, wenn die Mitarbeiter am Monatsende reinkommen und alle Daten in den Client Manager reintippen, gibt es wirklich immer wieder Locking-Probleme und die Performance ist im Eimer und das Ganze ist eigentlich nicht mehr so toll, wie man das vielleicht vor damals schon 10 Jahren gesehen hätte. Ja, es ist dann weitergegangen, relativ spät für die Firma, haben sie dann 2003 begonnen, die Webseite ein bisschen aufzumotzen, und sie wollten auch den Kalkulator, mit dem die Kunden dann ihre Zinsen berechnen konnten, wollten sie auch ins Web stellen, und da war das Problem, okay, die Berechnungslogik haben wir in unserem Client Manager, aber das ist Access. Die Webseite hat irgendein externer Consultant in PHP geschrieben, und jetzt können Sie diese Logik natürlich nicht wiederverwenden. Das heißt, der Typ hat das in PHP nachprogrammiert, hat natürlich seine Bugs gemacht, und es hat unterschiedliche Auskünfte in der Webseite gegeben, als dann tatsächlich die Kundenberater vor Ort mit dem Client Manager gearbeitet haben. Der John hat bis dahin alles selbst gemacht, hat dann allerdings bemerkt, er schafft das nicht mehr und hat einen anderen Programmierer einstellen lassen. Und dieser Programmierer, das war an sich ein ganz ein wiefer Knabe, das Problem war nur, der hat so begonnen, ganz unangenehme Fragen zu stellen. Der hat dann zum Beispiel nachgefragt, wofür braucht man diese Tabelle? Warum ist dieses Feld da? Wo ist die Dokumentation von meinem Code? Wie schaut es aus mit Source Control? Wie schaut es aus mit Tests? Und der John hat immer nur ganz große Augen bekommen und hat nicht so recht gewusst, was er tun soll. Also der neue Programmierer war zwar an sich recht sympathisch, hat aber leider immer diese ganz unangenehmen Punkte angesprochen. Ja, ein weiterer Report von einem externen Consultant hat dann wieder zutage gebracht, es gibt immer mehr Aufwand, um Features zu implementieren. Der John hat sich und sein Kollege haben sich dann immer weniger getraut, wirklich etwas umzusetzen, weil sie nicht mehr so genau wussten, was passiert alles mit der Anwendung, wenn ich da jetzt an dieser Stelle was ändere. Weil irgendwie eine Regressionstest-Suite oder so hat es natürlich nicht so wirklich gegeben. Ja, 2007 hat dann die IT gesagt, hurra, neue Version von Office, wir sind noch auf 2000 gewesen, wir müssen jetzt endlich auf die neue Version umsteigen, ist ja nur eine neue Office-Version, die ganze Firma hat upgegradet und plötzlich hat der Client-Manager nicht mehr funktioniert. Besser gesagt, er war nicht mehr bedienbar, weil plötzlich die Ribbons da waren mit Office 2007, das heißt die ganzen Symbolleisten und so weiter waren irgendwo ganz hinten versteckt und die Benutzer waren relativ unglücklich mit dieser neuen Office-Version. Ja, und der John und sein Programmierer waren auch unglücklich, allerdings eher auf technischer Sicht, weil sie schon seit mittlerweile 18 Jahren mit VBA herumgearbeitet haben. Und sie haben eigentlich gemerkt, parallel dazu, seit 2001, 2002 läuft in der Microsoft-Plattform die .NET-Schiene und sie haben mit jeder Office-Version gehofft, dass man endlich in Office .NET programmieren kann. Aber dann auf der PDC 09 haben sie bemerkt, immer noch keine Rede davon, dass jemals .NET in Office reinkommt. Das heißt, es schaut so aus, als wenn man mit Office implementiert, dann muss man auf VBA bleiben und das ist die Technologie von Visual Basic 6 aus 1997, glaube ich. Ja, damit war er nicht sehr glücklich und heuer im Jänner ist der John dann in Ruhestand getreten, relativ frustriert, weil bis zum Schluss hat es eigentlich Diskussionen gegeben, warum, wie geht es weiter mit unserem Client Manager, geht es überhaupt weiter? Oder auf welcher Plattform geht es weiter? Ja, das ist die mittlerweile relativ traurige Geschichte von unserem John. Und dieser John soll so ein bisschen den Einstieg geben in unser gesamtes Thema. Ich möchte mich und meinen Kollegen kurz vorstellen. Mein Kollege ist der Jonas Bandi. Er ist seit letztem Jahr bei uns in der Firma Softwarearchitekt in unserem Schweizer Büro in Zürich. Und sehr intensiv interessiert an neuen Technologien, neuen Vorgangsweisen, auch außerhalb des Microsoft-Umfelds und ist auch ein sehr interessanter Blogger. Also es ist durchaus interessant, sich seinen Blog anzuschauen. Er wird dann auch einen Teil übernehmen. Mein Name ist Paul Rohatzka. Ich bin seit 2006 bei der Firma TechTalk als Senior Developer angestellt. Ich habe eine ziemlich starke Vergangenheit, was Access betrifft. Das heißt, ich bin nicht so einer, der sagt, nur Access ist grauslich und wer das nimmt, der kennt sich nicht aus und ist kein ernstzunehmender Entwickler. Ich weiß genau, dass mit Access große Dinge gemacht werden. Ich weiß auch natürlich, dass die Dinge oft zu groß sind. Aber ich kenne die Szene und ich kenne die Probleme mit Access und den entsprechenden Applikationen. Und ich versuche schon seit langem immer wieder so der deutschsprachigen Community so ein bisschen Dinge beizubringen, die die Accessler üblicherweise nicht kennen und können. Also so wie Unit-Testing zum Beispiel. Naja, sind sie ganz aufgeregt, wenn sie sowas hören. Okay, was ist falsch mit Access? Ich habe schon kurz anklingen lassen, aus meiner Sicht ist nichts falsch mit Access. Access ist ein wunderbares Tool, man kann relativ schnell Oberflächen machen, man kann relativ einfach auch Logik implementieren. Es bietet sich durch die Möglichkeit der diversen Design und so weiter an, dass das auch Leute tun, die quasi eher aus der Power- oder der Power-User-Ecke zuzuschreiben sind und weniger der klassischen Softwareentwickler-Ecke. Und es soll hier in diesem Vortrag eigentlich im Wesentlichen eher nur so das Zeichen sein für eine lang gewachsene Alt-Applikation. Es muss jetzt nicht wirklich unbedingt mit Microsoft Access implementiert sein, es geht einfach um diese alten Legacy-Systeme, die es in jedem Unternehmen wahrscheinlich zuhauf gibt. Ich habe einmal gehört von einem, dass ein externer Consultant in der ORF untersucht hat und die haben 2000 Access-Applikationen am Königlberg gefunden. Ja, also das ist vielleicht erst ein Extremfall, aber ich glaube, wir alle wissen wahrscheinlich in unseren Firmen die eine oder andere Access-Applikation, die durchaus businesskritische Dinge übernimmt. Okay, warum reden wir über diese ganze Geschichte? Ein Grund ist, dass wir in der Firma TechTalk mittlerweile mit einigen Kundenprojekten schon Erfahrung in diesem Track gesammelt haben. Das heißt, wo Kunden zu uns gekommen sind und gesagt haben, wir haben im Prinzip eine Software, die basiert auf sehr oft Microsoft Access und an sich funktioniert sie, aber hat diverse Probleme, ist nicht mehr aktuell, es traut sich niemand mehr warten. Also so eher diese Geschichte, wie wir sie von John kennengelernt haben. Und wir haben dieses Thema eigentlich aus vielen Ecken kennengelernt, also teilweise aus der Hardcore-Entwicklerseite, wo wir dann tatsächlich eine neue Applikation auf .NET-Basis entwickelt haben und auch noch entwickeln, oder aus dem Qualitätssicherungsaspekt, sehr wichtiger Teil ist auch immer wieder Requirements-Analyse bei dieser Geschichte und so weiter. Ja, und wir würden gerne diese Erfahrungen ein bisschen teilen und auch diskutieren, wie es vielleicht Ihnen in diesen Situationen gegangen ist, wenn Sie sowas schon einmal erlebt haben. Ja, kurze Agenda. Wir haben schon diese typischen Problemstellen kennengelernt in Form von der Geschichte von John. Kurze Einleitung und der nächste Punkt wird sein, dass wir uns anschauen können, wenn wir merken, es gibt Probleme mit unserer bestehenden Applikation, was können wir tun, um zu einer Lösung zu kommen und können wir vielleicht, bevor wir daran denken, es komplett neu zu schreiben, noch andere Wege probieren. Das ist das nächste Kapitel. Dann das übernächste wird dann sein, was der Jonas präsentiert. Da geht es um das Managen von solchen Neuschreib- oder Ablöseprojekten. Und dann am Schluss werden wir uns noch einmal ein paar technische oder einen konkreten technischen Aspekt anschauen. Und wenn uns Zeit bleibt, natürlich noch Frage und Antworten. So, wie schaut es jetzt mit Alternativen aus? Wenn man sich anschaut, was man für Möglichkeiten hat, wenn man vor einer Access-Applikation sitzt, die nicht mehr ganz optimal ist, die man gerne ablösen möchte, fallen mir im Prinzip vier Varianten ein. Die eine Variante ist, wir könnten versuchen, wieder Aufwand reinzustecken in die bestehende Applikation, auf der Access-Plattform zu bleiben und einfach schauen, die Probleme, die es gibt, zu lösen. Ja, man kann ja auch wieder John zum Beispiel im Laufe der 15, 20 Jahre kann man auch gescheiter werden. Man kann dazu lernen und kann sich dann einmal hinsetzen und sagen, okay, und ich nehme jetzt die Applikation, baue all das ein, was mir wichtig geworden ist. Ich verwende meine neueren Softwareentwicklungsstrategien, ich verwende Unit-Testing, ich versuche Dinge abzusichern, soweit es in Access möglich ist, versuche vielleicht auf einen SQL-Server mit den Daten zu gehen. Also ich kann durchaus einmal versuchen, in diese Richtung zu gehen. Eine andere Variante ist, ich kann versuchen, Teile oder die gesamte Funktionalität in vielleicht schon ohnehin im Unternehmen befindliche existierende Produkte auszulagern. Also typischer Fall, die Verwaltung meiner Kunden kann ich in ein bestehendes CRM-System rauslagern zum Beispiel. An das kann ich denken. Oder eine neue Möglichkeit, die mit Office 2010 gekommen ist. Es gibt seit Office 2010 die Access 2010 Web-Datenbanken, die im Zusammenhang mit SharePoint Server 2010 und Access Services eine neue Möglichkeit bieten, Web-Access-Datenbanken inklusive Logik mit Einschränkungen, das werden wir kennenlernen, ins Web zu bringen. Und die letzte Variante, die lustigste, spannendste und am wenigsten geeignete, ist automatische Upgrade-Tools zu verwenden. Es gibt natürlich Möglichkeiten, es gibt diverse Tools, wenn man googelt, findet man das, wo man eine Access-Datenbank nimmt und es kommt dann was anderes raus mit diversen Einschränkungen, über das werden wir noch sprechen. Also das sind die vier Varianten, die wir uns hier mal anschauen wollen. Ich sage gleich vorweg, meine Empfehlung am Schluss wird sein, keine von denen wirklich zu verwenden. Ja? Aber ich glaube, es wäre ganz gut, einmal sich ein bisschen umzuschauen, was gibt es für Möglichkeiten und was für Probleme sieht man in der Praxis, wenn man dann versucht, den einen oder anderen Weg zu gehen. Erste Variante ist also das Nehmen der Applikation, das prinzipielle Beharren auf der Access-Plattform und das Weiterentwickeln und das Aufwand reinstecken. Jetzt könnte man sagen, okay, ich brauche nur, unter Anführungszeichen, meine Datenstruktur vielleicht besser normalisieren. Ich brauche ja vielleicht nur, das UI ein bisschen konsistenter zu machen, also die verschiedenen unterschiedlichen Formulare, die verschiedenen Zugänge, was jetzt Benutzerführung betrifft, zu vereinheitlichen. Ich brauche nur, die Bugs zu fixen. Das gibt ja in jeder Access-Applikation, weiß ich aus Erfahrung, gibt es so diese Stellen, wo man schon weiß, in dieser Situation, wenn der Benutzer das und jenes tut, dann stimmt es nicht ganz. Aber das wissen die Benutzer und die wissen dann, was sie ausbessern müssen und das passt schon. Man kann sich auch um diese Dinge kümmern. Man kann die notwendigen Änderungen machen, weil es gibt natürlich vielleicht auch schon lange irgendwelche Feature-Requests, die irgendwo hinten in der Liste stehen, aber die sich keiner umzusetzen traut oder wo keiner den Aufwand in die Hand nehmen möchte. Wir können also die Änderungen an den bestehenden Features machen, die Feature-Requests. Wir können uns natürlich um den VBA-Code kümmern. Wenn wir vor 15 Jahren so mit irgendeinem Volkshochschulkurs Visual Basic programmiert gelernt haben, dann wären wir vielleicht in der Mittlerweile ein bisschen irgendwie gescheiter geworden sein und wollten vielleicht ein bisschen was objektbasierter machen. Auch das ist mit Visual Basic ja theoretisch möglich. Und vielleicht ein bisschen uns um den VBA-Code kümmern. Und dann könnte uns noch einfallen, dass wir das Ganze jetzt endlich von Access 97 auf vielleicht Access 2010 heben. Ja, also das brauchen wir alles nur tun, das ist ja alles keine so große Sache, könnte man jetzt denken. Aber man darf nicht ganz vergessen, sich zu überlegen, was kriegt man dann dafür? Und zwar habe ich hier ein paar Fragen aufgeschrieben. Wird das, was dabei rauskommt, uns dann wirklich glücklich machen? Ja, also wird das dann, wenn wir das alles gemacht haben und Aufwand reingesteckt haben und die Bugs gefixt sind, sind wir dann wirklich glücklich damit? Wir können uns die Frage stellen, ist es dann das, was wir wirklich brauchen, oder ist es halt einfach nur nicht mehr so schlimm wie früher? Oder ist es jetzt wirklich das, wo wir das Gefühl haben, okay, damit gehen wir jetzt in die Zukunft, in die nächsten Jahre? Werden wir vielleicht Entscheidungen, die wir irgendwann einmal getroffen haben, weil sie damals technisch impliziert waren, weil sie damals vom Business impliziert waren, nehmen wir die jetzt mit und bringen sie in die Zukunft, vielleicht irgendwelche unschönen Business-Vorgänge und ist es jetzt den Aufwand wirklich wert? Weil bis wir mal da hinkommen, vorher waren da, glaube ich, 7 oder 8 Knödel drauf und jeder Knödel für sich natürlich einen gewissen Aufwand. Ist es das wirklich wert, dann so weit zu kommen? Also nur so weit zu kommen? Und wie lang, selbst wenn wir sagen, okay, das passt im Prinzip alles, aber wie lang wird das alles passen? Wenn wir dann eine bestehende Applikation haben, die wir auf ein aktuelles Niveau gehoben haben, aber wie lang sind wir dann mit diesem Niveau zufrieden? Und was können wir dann tun, wenn wir in 2, 3, 5 Jahren wieder unglücklich sind? Müssen wir dann den großen Schritt tun, den wir heute nicht tun wollen. Also das sind die Punkte, die ich Ihnen mitgeben möchte, zu überlegen, wenn Sie noch einmal dran denken, Aufwand reinzustecken. Ist für viele Applikationen sicher eine gute Möglichkeit, aber man soll es nicht unterschätzen und sich überlegen, ob das dann wirklich für die nächsten Jahre zufriedenstellend ist. Zweite Möglichkeit, die man andenken kann, ist, dass man ein bestehendes Softwareprodukt, das es in der Firma gibt, nimmt und die Applikation oder Teilaspekte der Applikation in diese neue Software übernimmt. Das kann man natürlich tun. Das heißt, ich habe irgendwo ein SAP-System, ein ERP-System, irgendein CRM-System und kann es versuchen, das Ding so anzupassen, so zu customizen, dass wir dann die Dinge, die wir tun müssen, mit dem neuen System tun können. Die Idee ist natürlich nicht schlecht, weil wenn wir ein CRM-System haben, dann wird das, was wir in unserer Access-Datenbank mit unseren Kundenkontakten üblicherweise getan haben, wahrscheinlich auch abbilden. In Wirklichkeit wird es aber vieles davon nicht genauso abbilden und wir werden reingreifen müssen. Das heißt, prinzipiell keine schlechte Idee, aber man sollte nur sich gewähr sein, machen wir das nur, wenn es das wirklich bringt. Das heißt, wenn die Software, auf die wir hinmigrieren wollen, wenn die tatsächlich diese Domäne ist. Ja, es hat es zum Beispiel keinen großen Sinn zu sagen, okay, mit SharePoint und Custom Web Parts kann ich alles machen und daher migriere ich die ganze Applikation auf SharePoint, muss aber quasi alles irgendwie in Webparts nachbasteln, weil es das von Haus aus dort nicht gibt. Ist vielleicht keine so rasend gute Idee. Wir werden es mit viel Aufwand, wenn wir es schaffen, keine Frage. Aber es wird vielleicht keine gute Idee sein, versuchen, alles in dieser einen Plattform unterzubringen, obwohl es vielleicht für meine Lagerverwaltung und für meine Warenwirtschaft völlig unpassend ist. Ja, also nur tun, wenn es wirklich passt. Und das Ding nicht missbrauchen, nur weil es gerade da ist. Wir haben SAP, wir zahlen unglaublich viel jedes Jahr für SAP, aber das heißt nicht, dass wir es nehmen müssen. Das heißt nicht, dass es das wirklich bringt, es mit viel Aufwand so umzumodeln, dass wir dann unsere bestehende Applikation damit ablösen können. Also bedenken Sie das. Das ist natürlich alles eine Möglichkeit, ein bestehendes System zu nehmen, aber vergessen wir nicht, dass das Ganze auch wirklich, dass es das Ganze auch wirklich wert sein muss. Die dritte Möglichkeit sind diese Access 2010 Web-Datenbanken. Nachdem das ein wirklich neues Feature ist, möchte ich da jetzt ein bisschen ins Detail gehen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar schaut das so aus. Wir haben auf der einen Seite Access 2010, auf der anderen Seite SharePoint Server 2010 mit Access Services. Also das ist eine Zusatzkomponente, so wie es auch Excel Services gibt für SharePoint, die man zusätzlich installieren muss, die auch nur auf den großen SharePoint-Installationen möglich ist. Dazwischen, wie immer in solchen Dingen, die große böse Wolke, die halt Internet, was auch immer darstellt, haben jetzt sozusagen die Gegenspieler auf den beiden Welten. Auf der einen Seite haben wir auf der Access-Seite unsere Datenbankdatei, unsere ACTIW, wie wir dann noch sehen werden. Auf der anderen Seite die Site am SharePoint-Server. Und jetzt schauen wir uns einmal die Datengeschichte an. Auf der einen Seite haben wir eine SharePoint-Liste in dieser Site. Auf der anderen Seite haben wir eine Tabelle in unserer Access-Datenbank. Und lokal haben wir die ACE-Engine. Das wird Ihnen vielleicht nichts sagen. Seit Access 2007 gehört die frühere Jet-Engine, gehört jetzt dem Office-Team. Also konkret gehört sie dem Access-Team. Und daher heißt sie auch anders. Ja, also wenn Sie früher gehört haben, Jet, quasi als Datenbank-Engine von Access, dann ist das ACE jetzt der Nachfolger davon. Also diese lokale Engine haben wir. Und wenn wir jetzt hier Daten angreifen, dann werden die Daten von der SharePoint-Seite geholt, lokal gecached und der Benutzer arbeitet dann, wenn er seine Tabellen angreift, mit der lokalen Kopie. Und es wird, wenn wir online sind, immer wieder automatisch synchronisiert. Auf der anderen Seite besteht so eine Applikation natürlich aus mehr als nur Daten in Tabellen. Das heißt, wir haben auch Formulare, wir haben Berichte, wir haben Code. Und auch das gibt es natürlich prinzipiell, wie wir wissen, auf SharePoint. Auch dort haben wir Oberflächenelemente, auch dort können wir Business-Logik hinterlegen. Und das Nette daran ist jetzt an dieser Geschichte, dass wir diese Dinge auch synchronisieren können. Das heißt, es gibt die Möglichkeit mit diesen Web-Datenbanken von Access 2010, dass wir Business-Logik, die wir im Client in Access gemacht haben, ich sage es bewusst nicht programmiert, die wir gemacht haben, dazu komme ich noch, dass wir die auch am Server ausführen lassen können, wenn der Benutzer seine Oberflächenaktionen durchführt, dass die Business-Logik dann auch hier feuert und entsprechend aktiv wird. Und heißt dann natürlich, wenn wir das Ganze am SharePoint haben, dann kann jeder Benutzer, wenn er mit dem Browser auf die SharePoint-Seite hinkommt, von den Berechtigungen her, kann er mit diesem Ding arbeiten, hat auch die entsprechende Business-Logik zur Verfügung. Das sind also nicht mehr nur dumme Listen, wo man wieder jeden Schmarrn reinschreiben kann, sondern da ist Business-Logik dahinter, die wir synchronisiert bekommen haben von der Access-Datenbank. Wenn man sich das Symbol anschaut und mit Access vertraut ist, dann weiß man, das ist ein eher ungewöhnliches Symbol, das sind nämlich die Makros. Und das ist der große Punkt bei der Geschichte. Seit Access 2007 und jetzt mit 2010 noch einmal ist das Thema Makros wesentlich mehr gepusht worden. VBA hat sich überhaupt nicht verändert. Also VBA ist seit Access 2000 gleich geblieben. Da wird sich auch meiner Meinung nach nichts mehr ändern. Aber mit den Makros hat sich einiges getan. Es gibt einen neuen Editor, es gibt seit neuesten Kontrollstrukturen. Das heißt, man kann hier Ifs machen, solche komplizierten Dinge. Aber das bietet schon einmal die grundlegenden Möglichkeiten, um einfache Business-Regeln abbilden zu können. Ja, früher waren Makros wirklich so wie, also in Excel 5 diese Makrosprache, ja, also wirklich ganz grauslich. Mittlerweile ist es nur mal halb grauslich, grauslich deshalb, es ist zum Beispiel immer noch auf Deutsch, weil man deutsches Office hat, ja, was irgendwie sowieso komisch ist. Aber man kann jetzt hier mehr Logik schreiben und der Punkt ist, wenn ich meine Business-Logik nur in Makros unterbringe, dann ist sichergestellt, dass diese Business-Logik auch entsprechend am Server laufen kann. Und das ist der große Vorteil dieser Geschichte. Also wir können uns darauf verlassen, die Business-Logik, die hier ist, wird auch dann tatsächlich am Server ausgeführt. Und es hängt auch hinter den Events von den Steuerelementen, läuft auch der Code am Server ab. Jetzt gibt es bei einer Access-Datenbank natürlich noch mehr als nur Makros. Üblicherweise gibt es auch einen Haufen VBA-Code zum Beispiel in Modulen, in Standardmodulen oder Klassenmodulen. Und auch hier bietet uns SharePoint die Möglichkeit oder diese Webdatenbank die Möglichkeiten, diese Code-Elemente zumindest über den SharePoint weiterverteilen zu können. Das heißt, wir haben hier ein Deployment-Feature, dass wir auch VBA-Code über den SharePoint-Server auf andere Access-Instanzen verteilen können. Das habe ich hier so angedeutet. Wir können also dann von außen mit einer anderen Access Installation uns dieses Ding herunterladen und dann wird das inklusive VBA-Code runtergeladen und der VBA-Code läuft dann auch wieder. Aber allerdings dann lokal, nicht mehr am Server. Ja, also er läuft natürlich nicht für denjenigen, der sich per Browser da an die Seite anmeldet. Also das ist eine ganz interessante Geschichte. Über die Einschränkungen werden wir dann gleich noch sprechen. Ja, und hier, wie schon angedeutet, gibt es eine neue Bezeichnung, das ist ACTB. Ja, also seit Access 2007 heißen die MDBs ACTB und das ist eine ACTB, das ist eine Webdatenbank. So, was gibt es für Einschränkungen? Was sind die Voraussetzungen, dass wir das tatsächlich tun können? Die große Voraussetzung, die alles andere subsumiert, das ist die Webkompatibilität. Es gibt so in Access 2010 die Möglichkeit, die Webkompatibilität zu prüfen. Dann kriegt man eine große Tabelle mit Fehlermeldungen und Links auf die MSDN, wo man dann sieht, warum das nicht funktioniert. Und ich möchte ein paar Punkte anführen, wo es Einschränkungen gibt. Das eine, es gibt keine Indizes über mehrere Felder. Das heißt, so typische Tabellen, die in einer M-zu-N-Verbindung in der Mitte stehen, die dann üblicherweise über die zwei Foreign Keys einen gemeinsamen Index haben, funktionieren hier nicht mehr. Allerdings gibt es jetzt seit 2010 sogenannte Data Macros. Das ist also Makrocode, der bei Änderungen an den Daten ausgeführt wird. Und wir wissen alle von SQL Server, sowas nennt man Trigger. Ja, also das gibt es mittlerweile auch in Access, läuft allerdings natürlich lokal und weil es ja keinen Server in diesem Sinne gibt. Damit kann man dann diese Indizes natürlich auch quasi abbilden. Es gibt keine Beziehungen mehr, stattdessen muss man sogenannte Lookup-Felder verwenden. Das ist ein neuer Datentyp, den hat es früher in dieser Form nicht gegeben. Entschuldigung. Es gibt keinen VB-Code, haben wir schon gesagt, aber dafür die Makros, die entsprechend erweitert wurden. Und mit diversen Dingen, die man Access gerne tut, wie verschachtelte Abfragen und kompliziertere Ausdrücke zum Zusammenbasteln von irgendwelchen Strings, die man an der Oberfläche in einer gewissen Art und Weise dargestellt haben will, gibt es auch Probleme. Das heißt, meine Conclusio für diese Sache ist, es ist prinzipiell eine coole Sache und ich glaube auch, dass wir das immer wieder sehen werden, allerdings glaube ich nicht daran, dass wirklich große Access-Applikationen, die wir schon lange warten, die schon lange alle möglichen Dinge und Features von Access verwenden, dass wir die damit tatsächlich auf den SharePoint bringen können und damit sozusagen die alte Access-Welt verlassen können. Also daran glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich bin mir sicher, dass für kleine Intranet-Anwendungen werden wir das dann immer wieder sehen, weil es einfach eine sehr nette Möglichkeit ist, ohne wirklich ASP.NET programmieren zu müssen, auch ein bisschen Logik auf den SharePoint zu kriegen. Problem gibt es hier allerdings auch mit den Datenmengen. Also Microsoft spricht von 20.000 Datensätzen pro Tabelle und wie mir auch schon Kunden gesagt haben, ist da also wirklich die Grenze schon gut erreicht mit 20.000 Datensätzen. Und auch das weiß ich, ist für viele Access-Anwendungen natürlich auch viel zu wenig. So, letzter Punkt sind Converter-Tools. Ich weiß nicht, Sie werden es vielleicht nicht wissen, aber wenn man lange Zeit Access-Newsgroups mitgelesen hat, so wie ich, dann werden natürlich immer wieder Fragen gestellt. Kann ich nicht jetzt, wo .NET da ist, irgendwie ein Tool kaufen und meine Access-Datenbank reinstecken und hinten kommt eine Solution raus? Sowas gibt es, sowas hat es auch mit VB6 schon gegeben. Nur was dabei rauskommt, ist alles andere ist wirklich brauchbar. Das eine ist, manche von denen gehen erstens einmal den Weg überhaupt über VB6. Das heißt, es wird VB6 generiert und dann können Sie das VB6 Visual Basic Projekt in .NET öffnen. Das wird dann noch einmal konvertiert und das wird noch grauslicher. Aber Sie kriegen damit einen Code, der hoffentlich das tut, was er vorher gemacht hat, aber Sie werden dann sicher nicht warten wollen. Ja, das ist grauslicher Code, der üblicherweise rauskommt aus solchen Tools. Von Objektorientierung natürlich sowieso überhaupt keine Rede. Nicht, wie wir stecken was üblicherweise extrem Prozedurales rein und kriegen dann ganz katastrophal schlechtes Prozedurales raus auf einer Plattform, die eigentlich eher in eine andere Richtung geht. Wir haben natürlich keinerlei Verwendung von irgendwelchen Dingen, die jetzt .NET als Plattform bietet. Das heißt, es wird halt die Sprache, weil sie sehr ähnlich ist, quasi übernommen und es wird dann irgendwie kompilieren und hoffentlich funktionieren, aber so wirklich tolle Features wie Base-Class-Library-Aufrufe, wie String-Funktionen und so weiter werden hier üblicherweise nicht verwendet. Es gibt ja auch eine Visual Basic Kompatibilitätsbibliothek im Framework, die da gern verwendet wird. Ja, und von irgendwelchen architekturellen Dingen und irgendwelchen Layers braucht man natürlich überhaupt nicht reden. Wenn wir die Oberfläche anschauen, dann werden wir auch hier .NET haben. Nur, es sind meistens WinForms-Applikationen, die da rauskommen. Oder ein Ding habe ich auch gefunden, das macht ASP.NET draus. Es ist keine Rede davon von WPF, Silverlight, MVC oder anderen Dingen. Und was dabei rauskommt, ist dann meistens eine Oberfläche, die versucht, genauso auszuschauen, wie schon mit Access 95 wahrscheinlich die Oberflächen Access ausgeschaut haben. Das heißt, möglichst grau, möglichst hässlich, möglichst die gleichen Controls, nur dass es üblicherweise dann aber nicht so gut funktioniert, wie es in Access immer schon funktioniert hat. Ja? Weil diese Dinge, die Access schon immer gut konnte, nämlich dass ich dann, wenn ihr eine Tabelle habt, da irgendwelche Sortierungen anwenden und Filter anwenden und so, das war in Access immer schon super und praktisch, wenn man das so wollte. Und die Dinge, die da rauskommen, haben meistens das Problem, dass sie dann das, wofür Access wirklich gut und berühmt ist, leider auch nicht mehr können. Ja, also das heißt, was rauskommt, ist nicht wirklich besonders zufriedenstellend für uns. Das heißt, meine Conclusio für die vier vorgestellten Alternativen ist, ja, wir können über diese Dinge nachdenken. Für Teilaspekte, für sehr kleine Applikationen mag das eine oder andere vielleicht wirklich passen. Aber ich glaube nicht dran, dass wir da wirklich jetzt den großen Wurf damit machen können. Ja, und damit übergebe ich an den Jonas.
Vielen Dank. Okay, was uns dann übrig bleibt als nächstes ist eben, dass wir uns entschließen, wirklich ein Rewrite zu machen, das Projekt neu zu schreiben in einer neuen Technologie, auf der .NET-Plattform zum Beispiel. Und was ich in diesem Kapitel kurz darlegen möchte, sind ein paar Erkenntnisse und Erfahrungen, die wir gemacht haben bei solchen Rewrite-Projekten und wie man die am besten managt. Also wenn der Entschluss mal steht, dass man das Projekt neu schreiben will, dann kann man ziemlich naiv da an diese Sache herangehen. Und sagen, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe eine Applikation, die macht ja schon was, ich muss die einfach neu schreiben. Das ist ja sehr, sehr einfach. Ich gehe dann hin und sage, was will ich? Ich will alles, was die momentane Applikation hat, das will ich auch. Alles, was benutzt wird, das muss die neue Applikation sowieso auch können, weil sonst nützt es ja nichts. Dann, ja, ich habe auch viele, viele Features in der Applikation, die ich eigentlich gar nicht mehr benötige. Aber ich will die auch, weil vielleicht benötige ich die ja in der Zukunft auch. Und ich will mich da jetzt nicht auf die Äste hinauslassen und sagen, dass wir das nie mehr benötigen. Also nehmen wir das auch rein in die neue Applikation. Dann habe ich mal gehört, dass unsere Applikation noch ein paar Sachen kann, die ich noch gar nie gesehen habe. Irgendwo gibt es ein Submenü, wo noch 20 Reports versteckt sind. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch jemand benutzt oder benötigt. Aber ich bin mir da nicht sicher und daher will ich das auch haben. Ich meine, es ist ja schon da, wir müssen es nur noch in die neue Applikation auch nehmen. Alles das, was ich jetzt gesagt habe, das muss natürlich besser sein, weil sonst muss ich ja keinen Rewrite machen. Also es muss den neuesten Standard entsprechen, es muss eine gute Usability haben, es muss der Security entsprechen, es muss wahrscheinlich schneller sein, es muss auf dem Web laufen und so weiter. Ach ja, und dann hat es noch ein paar Bugs in der alten Applikation. Und wenn wir dann das schon in die Finger nehmen, dann können wir das gleich auch fixen, diese Bugs. Das ist ja nur noch eine kleine Sache, wenn wir das andere auch machen. Und schlussendlich, wenn wir schon dabei sind, ja, dann können wir auch gleich ein paar neue Features noch einbauen, die wir schon lange im Kopf haben und die unbedingt benötigt werden. Und wenn wir so an die Sache hinangehen, dann landen wir früher oder später irgendeinmal in einer Situation, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Also es ist eigentlich klar ersichtlich, so kann man die Applikation nicht managen. Und irgendwann macht man dann bekommt man einen harten Kontakt mit der Realität. Es geht uns wie Neo in der Matrix. Er kommt irgendwann mal raus und okay, die Realität sieht anders aus. Und es ist natürlich schon besser, wenn das früher passiert, weil dann besteht eine gewisse Chance, dass man das Projekt auf den richtigen Track bekommt. Wenn das zu spät im Projekt passiert, dann sind alle nur noch verbittert und es ist eine große Chance da, dass das Projekt dann kein Erfolg sein wird. Wenn wir Kontakt mit der Realität gemacht haben, dann ist mal die erste harte Erkenntnis, lieber Product Owner oder lieber Kunde, du wirst nicht alles bekommen, was du einfach so willst. Das tönt jetzt hart. Aber wenn man sich mal damit abgefunden hat, dann kann man wirklich auch wieder konstruktiv werden und man kann beginnen und sich fragen, wie können wir deine Ziele trotzdem erreichen, oder? Du willst ja mit der Applikation ein Ziel erreichen, nicht nur einfach die alte Applikation portieren. Und wenn man mal akzeptiert hat, dass man nicht einfach alles bekommen wird, was man gerne hätte, dann kann man darüber nachdenken, wie bekomme ich das, was ich wirklich brauche? Und hier ist die erste Frage, wissen wir eigentlich, was wir wirklich brauchen, wenn wir eine Applikation haben? die funktioniert. Wissen wir wirklich, was wir brauchen, was wir benötigen für unser Business? Und da gibt es eine interessante Studie vom Chaos Report 2000, aber ich glaube, es hat sich nicht allzu viel geändert. Dort wurde nachgefragt, das wurde eine Erhebung gemacht über Systeme, die wirklich in der Produktivität sind, die deployed wurden, die umgesetzt wurden. Und es wurde gefragt, welche Features von diesen Applikationen werden wirklich benutzt. Und erschreckenderweise sind nur 7% aller Features werden wirklich immer benutzt. Und zusammengesetzt nur 20% aller Features werden oft oder immer benutzt. Und 45% aller Features werden gar nie benutzt. Und das sind Applikationen, die in der Produktion sind. Also fragt man sich, wissen wir wirklich, was wir wollen? Und wenn wir jetzt das in der Perspektive des Rewrites anschauen, wie wir gesehen haben aus der Chaos Report Studie, dass wir Software produzieren, die nicht wirklich benutzt wird, das ist zwar dumm, tritt aber häufig auf, wie der Chaos Report zeigt. Wenn wir sie aber dann reproduzieren, diese Software, die nicht benutzt wird, dann ist das nur noch dumm. Und dann gibt es einen weiteren Aspekt. Der Aspekt, den wir gesehen haben, diese typischen Access-Applikationen, wo man sich endlich durchgerungen hat, dass die abgelöst werden müssen, die sind über Jahre hinweg gewachsen, die sind organisch gewachsen, es sind nicht mehr dieselben Leute da, das Business hat sich verändert und oft ist das irgendetwas, das dann so aussieht wie das Homer Mobile, dass man weiß gar nicht mehr, warum das jetzt hier eine Leiter montiert wurde oder warum da eine Kühlfigur da drauf ist und die eigentliche Applikation, die repräsentiert gar nicht mehr das eigentliche Business. Und aus diesen beiden Fakten heraus kommt man einfach zur Erkenntnis, dass auch ein Rewrite muss wirklich gemanagt werden. Also die Expectation müssen gemanagt werden. Wir müssen uns klar werden, was soll das System können und was wollen wir erreichen mit dem System. Und die existierende Applikation kann nicht das einzige Requirement sein dafür. Weil das ist ja oft der Fall. Man sagt, hier, nimm die Applikation, in einem Jahr gibst du mir die Applikation wieder zurück mit der neuen Technologie. Und das kann nicht so gut funktionieren, wie wir gesehen haben. Also die existierende Applikation ist nur eine mögliche konkrete Lösung für das Problem, das man lösen will, aber nicht unbedingt die beste und nicht mehr die angebrachteste. Dann die existierende Applikation ist nur die Fassade hinter der eigentlichen Applikation, hinter den Zielen, die man erreichen will. Und wenn man nur die Fassade anschaut, ist es schwierig herauszufinden, was steckt eigentlich dahinter. Und wenn man nur die Applikation zur Verfügung hat, muss man da Reverse Engineering betreiben, was einfach ineffizient ist. Dann eben, wie gesagt, das sind Applikationen, die sind 10 Jahre gewachsen. Ich meine, die Technologie ist vielleicht nicht die modernste und sophisticatedste Technologie, die es gibt. Aber die Komplexität der Applikationen ist oft sehr groß, und weil sie eben über 10 Jahre hin gewachsen und optimiert wurden. Dann haben wir gesehen, die sind organisch gewachsen. Man will auch die Probleme, die in der existierenden Applikation sind, die will man fixen. Das kriegt man nicht hin, wenn man sie einfach eins zu eins wieder neu schreibt. Und man will, das Ziel ist ja eben nicht, dasselbe zu bekommen, wie Paul auch schon gesagt hat, mit den Converter-Tools, die dann einfach nicht funktionieren. Man will nicht das Gleiche bekommen, man will etwas Neues, etwas Modernes bekommen. Und damit man das erreichen kann, muss man oft von dieser, wie wird das aktuelle Problem gelöst mit der jetzigen Applikation, einen Schritt zurück machen, eine höhere Abstraktionsebene einnehmen und schauen, was will ich eigentlich erreichen und auch warum. Und wenn man mal auf dieser Ebene zurückgegangen ist, kann man sich dann wieder überlegen, wie erreiche ich das am besten. Und dann kommen oft ganz andere Möglichkeiten in Frage. Manchmal sind gewisse Sachen auch jetzt betrieblich geregelt, die müssen gar nicht mehr in der Applikation abgebildet werden oder man braucht eben weitere Unterstützung in der Applikation. Was wir erkannt haben, ist dann einfach, ist die Tatsache, dass man nicht versuchen sollte, die existierende Applikation als alleinige Wahrheit zu nehmen, sondern mehr als Anker, die uns zeigt, in welchem Bereich wir uns bewegen. Und ausgehend von diesem Ankerplatz, wo wir uns befinden, sollten wir von der existierenden Applikation das herausnehmen, was man wirklich benötigt. Und die Fehler und die Unzulänglichkeiten, die die existierende Applikation enthält, sollte man erkennen und dann nicht reproduzieren. Wie können wir dieses Problem nun effizient angehen? Und da hat sich gezeigt, dass es drei sehr effiziente Hilfsmittel gibt, die eigentlich allgemein in der Softwareentwicklung gelten, aber gerade in solchen Applikationen, wo es so viele Features gibt, wo die Komplexität außer Rand und Band gehen kann, dass sich da sehr gut bewährt, dass man eben kontinuierliche Priorisierung macht, iterative Entwicklung und inkrementelles Deployment. Und da drängt sich natürlich Scrum auf, oder? Scrum ist natürlich nur eine Lösung, um diese drei Tools, die wir hier zur Verfügung haben, umzusetzen, aber Scrum ist inzwischen relativ etabliert und weit verbreitet. Und warum das Rad neu erfinden? Scrum beinhaltet diese drei Tools, die ich aufgezeigt habe. Einerseits haben wir iterative Softwareentwicklung. Wir gehen immer wieder zurück und entwickeln unsere Applikation inkrementell. Und wir haben einen Product Owner, der für die kontinuierliche Priorisierung der Features zuständig ist. Was gewinnen wir dadurch, indem wir diese drei Tools umsetzen? Einerseits durch das kontinuierliche Feedback können wir dieses Problem angehen mit den 45%, die gar nicht von Features, die nicht benutzt werden. Denn wenn wir kontinuierlich priorisieren können, ist eigentlich, wenn wir das im Griff haben, diesen Prozess, ist eigentlich garantiert, dass wir nur diese 7% machen, die wir benötigen und dann vielleicht noch die 13%, die wir oft benötigen. Und dann können wir uns entscheiden, ob wir überhaupt weitermachen will. Aber wir werden nie in diesen blauen Bereich bekommen und Features umsetzen, die gar nicht benötigt werden. Ein weiterer Vorteil dieses inkrementellen Entwicklung, dieses inkrementellen Developments ist, die Durchlaufzeit eines Features von Konzeption bis in ein System, wo man es berühren kann, wo der User Feedback geben kann, ist viel, viel kürzer. Und das kommt dann schon sehr nahe daran, dass wir eigentlich Requirements direkt validieren können. Denn wenn es nicht mehr teuer ist, ein Requirement umzusetzen, nach 2 Wochen sieht man schon das Ergebnis, dann ist man viel flexibler. Und man muss auch nicht von Anfang an alles in Stein meißeln und ganz sicher sein, dass man spezifizieren muss, was man haben will. Und was der Prozess natürlich aufzeigt, ist eine große Transparenz. Also indem, dass man intensiv Feedback-Loops einbaut und kontinuierlich priorisiert, entsteht eine sehr hohe Transparenz. Ich will ganz kurz auf diese drei Features nochmal eingehen. Also ein Problem, das viele Leute mit Scrum haben, ist, es macht einen ungeplanten Eindruck. Man glaubt, okay, die Entwickler gehen jetzt einfach so in einen Sprint und die entwickeln da 14 Tage lang etwas, was dann rauskommt und dann einigen sie sich wieder, nehmen wieder irgendwas und entwickeln wieder irgendetwas und niemand weiß eigentlich, was am Schluss rauskommt, wann etwas rauskommt und davor haben viele auch im Management Angst. Und in der Realität ist Scrum ein sehr stark gemanagter Prozess. Es ist nicht der Fall, dass da einfach die Entwickler machen, was sie wollen. Es ist nur so, dass dieser Prozess eben das Feedback erlaubt. Aber das Managen des Backlogs und das kontinuierliche Repriorisieren und das kontinuierliche Planen des Backlogs, das ist ein sehr hoher Managementprozess. Und was oft hilft, um das Vertrauen zu erwecken, ist, dass man vielleicht zu Beginn mal versucht, alle Features, die man haben will, auch aufgrund der alten Applikation, die man hat, in solche Kategorien aufzuteilen. Must, should, could und won't. Das schafft dann oft Klarheit und dann kann man sagen, okay, damit die Applikation ein Erfolg ist, damit wir in Produktion gehen können, müssen sicher alle Must-Features erreicht sein. Und dann kann man auch einen Milestone legen und sagen, das müssen wir dann und dann erreicht haben. Und eine interessante Anekdote dazu ist, sehr oft, wenn man ein Softwareprojekt allgemein, ob jetzt mit Scrum oder nicht, entwickelt und in diese Kategorien aufteilt, dann hat man am Anfang eben sehr viele Must, Should und Could. Und wenn man dann beim erfolgreichen Abschluss des Projekts da nochmal zurückschaut und sagt, was haben wir jetzt wirklich implementiert, dann sind oft schon Projekte, die nur das Must implementieren, als großer Erfolg gefeiert, weil man während dem ganzen Umsetzen des Projekts immer wieder zurückstecken musste und sagt, das werden wir nie erreichen. Und schlussendlich hat man nur das Must umgesetzt und trotzdem ist das ein Erfolg gewesen. Das habe ich in vielen Projekten erlebt. Dann das iterative, die iterative Entwicklung. Softwareentwicklung ist eine explorative Tätigkeit. Man wird auf jeden Fall während der Entwicklung neue Erkenntnisse gewinnen. Das ist auf allen Ebenen. Das ist auf der Ebene des Business, wird man erkennen, dass die Software, so wie sie kommt, es erlaubt, unterschiedlich zu arbeiten, neue Verfahren anzuwenden, und das gibt neue Requirements, die wieder ein Feedback auf die Software haben. Auch während der Entwicklung werden wir technologische Erkenntnisse gewinnen. Wir werden herausfinden, was vielleicht nicht so gut funktioniert mit einer gewissen Technologie, was sehr gut funktioniert. Wir werden Fortschritte machen. Und was jetzt wichtig ist, ist, dass unser Prozess dieses Fortschritte machen, diesen Lernprozess und dieses Feedback eben erlaubt einzubauen. Und das ist anders als im klassischen Wasserfall, wo man versucht, wirklich alles zu fixen, bevor man in eine neue Phase geht und dann nie mehr zurückgehen will. Und wenn man zurückgehen muss, ist das eigentlich als Failure wird das gesagt, weil da muss man ja wieder Arbeit leisten, die man vorher eigentlich abgeschlossen hat. Und das ist ein Prozess, der das Feedback eigentlich verhindert. Und wir sollten einen Prozess fahren, der versucht, Feedback zu erlauben. Was wir auch gesehen haben, eben Requirements müssen nicht in Stein gesetzt sein, die müssen nicht alle Requirements müssen von Anfang an klar sein. Wir müssen wissen, was unsere Ziele sind, was unsere Must-Ziele sind, aber das müssen wir nicht bis auf die detaillierten Requirements herunterbrechen, schon zu Beginn. Weil wir eben während dem Prozess, Entwicklungsprozess, Feedback neue Erkenntnisse gewinnen werden. Und schlussendlich das inkrementelle Deployment. Dort hat sich gezeigt, dass es sich als gute Praxis herauskristallisiert hat, dass man, wenn es möglich ist, versucht, neue Features als erstes zu entwickeln. Also wenn neue Features kommen vom Business, sollten die in der neuen Applikation entwickelt werden und nicht in der alten. Und dann können wir eines nach dem anderen Funktionalität von der alten Applikation in die neue Applikation übernehmen. Und wir sollten uns dabei nicht allzu stark eben am UI orientieren der alten Applikation und sagen, da gibt es diese und diese Felder, sondern eben versuchen, den Schritt zurückzumachen, zu sagen, was wollen wir erreichen und wie können wir das in der neuen Applikation implementieren. Auch sollte man beginnen mit Funktionalität, die nicht alle User aufs Mal betrifft, sondern eher zuerst beginnen mit Funktionalitäten, die nur wenige User benutzen. Und so kann man gewisse Erkenntnisse gewinnen und den Prozess wirklich in den Griff bekommen und dann erst an die Features gehen, wo man dann die große Masse betrifft. Kleine Schritte machen, nicht allzu große Inkremente aufs Mal deployen, weil sich der User ja immer wieder umgewöhnen muss, einen Lernprozess durchgehen muss. Und schlussendlich, wenn man das mit dem Kunden zusammen gut umsetzt, gibt natürlich das inkrementelle Deployment immer wieder Vertrauen, dass das Projekt auf einem guten Weg ist, dass man wirklich das bekommt, was man will. Und somit wird die Erfolgschance des Projektes erhöht. Aber wir haben gesehen, der Kunde muss stark involviert sein. Und das ist eines der Hauptprobleme in der Regel. Also wir müssen nicht einen Kunden haben, der uns einfach eine alte Applikation gibt, die wir neu machen sollen, sondern wir müssen das Agreement vom Kunden haben, dass er mitarbeiten will, dass er ein Interesse daran hat, dass diese Applikation neu entsteht. Und wir müssen dem Kunden beibringen, dass er eine Chance darin sehen soll, dass er eben Einfluss nehmen kann, aber das auch muss. Also Zusammenfassung dieses Teils. Erwartungen und Anforderungen müssen in Rewrite-Projekten genauso gemanagt werden wie in allen anderen Software-Projekten. Die existierende Applikation kann nicht das einzige Requirement sein. Und schlussendlich iterativ und inkrementelles Entwicklungs- oder ein Entwicklungsprozess sind ein mächtiges Tool, das uns gerade in diesen Situationen sehr stark helfen kann. Und das Involvieren des Kunden ist einer der Key-Faktoren für den Erfolg des Projektes. Danke. Ah, ich habe noch zwei Sätze draufgetan, die wir wie immer wieder sehen und vor der wir uns natürlich fürchten. Und das sind so Elemente, wo man, wenn der Kunde diese äußert, merkt man, dass er das eben noch nicht ganz verstanden hat, dass da Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, dass ein Rewrite nicht eben alte Applikation eintauschen gegen neue ist. Und ein dieser Satz ist, lieber Entwickler, bilde einfach die Applikation noch einmal neu. Warum willst du jetzt immer wieder darüber sprechen? Es ist doch eigentlich klar, was du machen musst. Und das Zweite ist, eben die Applikation soll genau das tun, was die alte auch kann. Mehr kann ich dir nicht sagen. Das sind so die Sätze, wo man dann mit dem Kunden nochmal reden muss und versuchen muss, ihm das beizubringen, dass die Erfolgschance des Projektes ein viel größer ist, wenn er ein bisschen mehr involviert ist, wenn er es auch als Chance sieht, dass er Einfluss nehmen kann, aber das auch wahrnehmen muss. So, jetzt hoffentlich. Vielen Dank.
Okay, danke. Gut, dann kommen wir zum letzten Teil noch zu technischen Aspekten eines solchen Rewrite-Projekts. Und zwar, wir kennen vielleicht alle diese Bilder. Kurz zum Einstieg. Der Kunde erwartet sich etwas und erklärt das. Er braucht unbedingt die Schaukel mit den 3 Sitzflächen. Genauso braucht das. Alles andere würde nicht seinen Anforderungen entsprechen. Der Analyst hört sich das an, baut nachher etwas, so wie es er versteht. Ziemlich cool, auf das ist er draufgekommen. 3 Sitzflächen sind zu viel, aber er hat dann halt andere gute Ideen gehabt, was man da vielleicht noch tun könnte. Ja, und was er in Wirklichkeit gebraucht hätte, der Kunde wäre einfach ein aufgehängter Reifen, auf dem er hin und her schaukeln kann. Ja, und das ist oft so der Punkt bei diesen Geschichten. Jetzt kann man aber noch weitergehen und sagen, okay, wenn ich jetzt diesen Anforderungsprozess sozusagen gemacht habe, dann kann ich mir auch anschauen, wie schaut das jetzt aber aus, wenn das Ding dann tatsächlich draußen ist? Wie schaut es zum Beispiel aus, wenn plötzlich die große Last des realen Szenarios kommt? Also es kommt, dass da diese unglaublich schwere, dieser Killer-Schmetterling und plötzlich bricht alles zusammen. Oder es gibt dann eine Anforderung, dass was geändert werden muss und es muss plötzlich das Ganze quasi großräumig abgesperrt werden und umzingelt werden, weil es muss alles umgebaut werden, um irgendwas reinzukriegen. Oder was ist, wenn das Ganze dann vielleicht einmal böswillig verwendet wird und es versucht jemand mit dem Ding irgendwas zu machen und es geht einfach nur heillos in Flammen auf. Ja, also das sind auch Aspekte, über die haben wir bis jetzt noch nicht gesprochen. Und das führt uns in die Ecke der technischen Aspekte eines solchen Prozesses und wir haben uns einige Punkte hier aufgeschrieben, was wir als technische Aspekte hier in Betracht ziehen könnten. Wir werden nur über einen ein bisschen genauer sprechen. Also ich habe hier Punkte wie Security, Performance, Architektur, ist das Ganze offline-fähig, wie schaut das mit Deployment aus, wie schaut das mit Reports aus, wie schaut das aus mit der Übernahme von Daten aus Altsystemen, mit der Integration in eine bestehende Systemlandschaft. Man könnte über diese Punkte extra relativ lange sprechen. Ich möchte nur einen Punkt ansprechen, das ist das Thema der Architektur, weil das ja etwas ist, wo man eine bestehende Access-Anwendung nimmt, üblicherweise de facto nicht vorhanden ist. Ja, und deshalb möchte ich über dieses Thema ein bisschen sprechen. Wie schaut eine klassische Access-Applikationsarchitektur aus? Sie schaut genau so aus. Sie besteht aus einem Ding, in dem alles drinnen ist, dieser Access-Datenbank, da sind Formulare drinnen, da ist Code drinnen, da ist Datenzugriffscode drinnen, das geht mit gebundenen Tabellen auf die Datenbank, die vielleicht in einer Access-Datei liegt oder auf einem SQL-Server, was in dem Fall relativ egal ist. Das heißt, der erste Ansatz wäre, okay, super, genau das mache ich jetzt wieder mit .NET. Und was dann daherkommt, ist ein unheimlich schwerer, fetter Client, der genau das Gleiche macht, aber jetzt vielleicht in einer neuen Technologie. Und auch der hat wieder Oberflächen drinnen, der hat Business-Logik drinnen, der hat alles drinnen. Und damit haben wir natürlich viele Probleme, die wir schon vorher hatten, jetzt auch im neuen System. Mittlerweile haben wir die Probleme dann halt vielleicht auf .NET-Ebene und nicht mehr auf VB6-Ebene, aber wir haben sie immer noch. Also vielleicht gibt es da andere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, dass wir stattdessen das tun, was seit einigen oder vor einiger Zeit so als die eierlegende Wollmilchsau verkauft wurde, und zwar, dass wir einfach alles in Schichten trennen. Das ist eine relativ naheliegende Geschichte, dass wir sagen, okay, Oberfläche ist eine Geschichte, Datenzugriff ist eine Geschichte, Businesslogik dazwischen ist eine weitere Geschichte und viele andere querliegende Themen, die diese ganzen Layers supporten. Das heißt, ich habe die Oberfläche, die spricht mit der Logik, die spricht mit dem Data Access Layer, der Data Access Layer spricht mit der Datenbank, alles wunderbar. Jetzt haben wir schon einige Vorteile damit. wenn wir das einmal so aufteilen können. Wir haben schon die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel Unit-Tests für die Logik machen. Wir haben die Möglichkeit, Test-Driven Development zu machen. Wir haben die Möglichkeit, IOC-Container zu verwenden, an der Oberfläche andere Technologien einzusetzen, wie MVC. Wir können automatisierte Oberflächentests vielleicht sogar fahren. Wir können Communication Foundation verwenden für die Kommunikation zwischen den Schichten, einen OR-Mapper ganz unten, wenn wir mit der Datenbank sprechen. Also wir haben ja schon durchaus die Möglichkeit, verschiedene Teilaspekte in den einzelnen Schichten genau zu lokalisieren und dort auch entsprechend genauer zu adressieren. Aber vielleicht ist das auch noch nicht die ganze Wahrheit, weil es auch hier natürlich noch Probleme gibt, weil jeder Block für sich ist auch immer noch ein sehr monolithischer Block. Und wenn wir rauskommen, dass wir eine relativ große Applikation haben mit unterschiedlichen Stakeholdern, mit Leuten, die ganz unterschiedliche Dinge davon wollen, dann ist dieser große monolithische Block Oberfläche, Business-Logik vielleicht auch wieder zu groß. Und dann könnte man jetzt in die Richtung der serviceorientierten Architektur gehen, wo man einen anderen Ansatz wählt, wo man sagt, ich habe auf der einen Seite einen Haufen Services, die tun verschiedene Teilaspekte, die für meine Applikation als solches interessant ist. Da gibt es das Service, das sich um Kundenverwaltung kümmert, da gibt es das Service, das sich um die Berechnung von irgendwelchen Dingen kümmert, da gibt es das Service, das vielleicht noch sich um die VIP-Kunden extra kümmert, das verwendet aber dann das Kontakt-Service. Und es gibt einzelne Services, die Teilaspekte abdecken, genauso wie es auch an der anderen Seite, jetzt sehr einfach, vereinfacht dargestellt, verschiedene Sichtweisen gibt, was ich von dem System haben will. Es gibt verschiedene Oberflächen, es gibt verschiedene Clients dafür, vielleicht verschiedene Benutzergruppen, die mit dem System arbeiten und die haben auch unterschiedliche Anforderungen. Und diese einzelnen Teilapplikationen oder Teilkonsumenten können dann mit den Services entsprechend verschränkt und verbunden die Business-Probleme, die sie tatsächlich mit der Applikation abdecken wollen, auch tatsächlich durchführen. Und wenn wir diese Vorgehensweise wählen, dann haben wir noch weitere Möglichkeiten, wie wir den Softwareentwicklungsprozess unterstützen können. Davor noch genau eine Sache. Die Datenbank ist hier bei diesem Ansatz dann nicht mehr so wie in den klassischen Access-Applikationen und Fat Client sozusagen das große, zentrale, fast alles treibende Ding und viele Komponenten, die oben drauf schauen, die kümmern sich nur darum, wie kriege ich meine Datentabellen irgendwie in ein Grid an die Oberfläche, sondern die Datenbank ist sozusagen hier nur noch ein weiteres Service, ein Persistent-Service, wo wir wissen, wir schaufeln Daten rein und wir können sie am nächsten Tag wieder abrufen, auch wenn dazwischen der Server krachen gegangen ist. Ja, also im Prinzip eine besondere Art von Service, die natürlich sehr wichtig ist, aber die nicht mehr so das alles treibende, zentrale Ding ist, wie das vielleicht in alten Applikationen oft war. Daher hier nur in Klammer. Ja, wir haben wiederum verschiedene Schlagworte. Wir sind hier nicht mehr so starr gekoppelt. Wir haben lose Kopplung. Wir können die einzelnen Services leichter miteinander verbinden, die einzelnen Applikationen leichter mit den unterschiedlichen Services verknüpfen. Wir können die Services auch unterschiedlich versionieren. Wenn wir einen Teil haben, der sehr, sehr volatil ist, wo sich immer wieder sehr viel ändert und einen anderen Teil, der vielleicht einmal erledigt wurde, aber im Wesentlichen relativ stabil ist, dann können wir die unterschiedlich versionieren und es muss nicht immer das komplette Ding wirklich völlig neu gemacht und ausgerollt werden. Wir können die Teile leichter skalieren lassen. Wenn ein Teil unter Lastproblemen leidet, können wir das eine Service vielleicht auf einen größeren Cluster geben und dort irgendwie investieren in Hardware oder in Infrastruktur, um das Performance-Problem in den Griff zu bekommen. Ja, hier nur, das soll jetzt nur ein kleiner Hinweis gewesen sein auf technische Aspekte, womit wir eigentlich schon am Ende wären. Was ich Ihnen gerne mitnehmen möchte, ist, nehmen Sie, wenn Sie die Möglichkeit haben, so ein Rewrite-Projekt entweder umzusetzen als Dienstleister oder wenn Sie die Möglichkeit haben, so ein Rewrite-Projekt sozusagen aus Kundensicht mitzuerleben, nehmen Sie es auf jeden Fall als Gelegenheit. Nicht als etwas, was Sie schon lange mit sich schleppen und jetzt tun Sie es halt irgendwie, weil es sein muss, sondern nehmen Sie es wirklich als aktive Möglichkeit, Ihr Business auch weiterzubringen und die Applikation und das, was die Benutzer mit der Applikation tun, auch wirklich weiterzubringen. Versuchen Sie auch, Ihr Business nicht durch die Applikation zu sehen. Ihr Business ist wesentlich mehr oder das Business Ihres Kunden ist wesentlich mehr als nur das, was die Applikation tut. Da gibt es viele Dinge rundherum und viele Dinge, die Applikation kann, werden Sie nicht mehr brauchen und dafür andere Dinge, die bis jetzt immer parallel gelaufen sind, vielleicht mit reinnehmen. Das war das Thema von dem, was Jonas uns vorher gesagt hat. Ja, und wichtiger Punkt dabei ist natürlich, was wir Ihnen mitgeben möchten, nehmen Sie nur das, was wirklich gebraucht wird und kümmern Sie sich nicht um die ganzen Bells and Whistles und die goldenen Wasserhähne oder Türgriffe, sollten wir es besser sagen, die vielleicht auch noch ganz nett sind, aber die niemand wirklich benötigt. Ja, und das Ganze erfordert natürlich doch einiges an Managementaufwand. Man sollte das nicht unterschätzen, die ganzen Punkte, die hier abzuarbeiten sind und am Schluss wirklich ein erfolgreiches Projekt daraus zu machen. Ja, was wir als TechTalk konkret Ihnen anbieten können, ist Unterstützung. Wir können mit unserer Erfahrung Ihnen zur Hand gehen, wenn Sie so ein Problem haben. Es gibt bei uns 5 verschiedene Kernkompetenzen, Requirements-Analyse, Qualitätsmanagement, Entwicklung natürlich, Architektur, Testing, Usability. Wir haben auch durchaus in mehreren Projekten, auch ich in einem großen Projekt, Erfahrung mit zum Thema Datenmigration, das man nicht unterschätzen sollte. Und ja, vielleicht hätte der John auch so ein Ende erleben können. Vielleicht hätte er ja vielleicht ein halbes Jahr später oder ein Jahr später in Pension gehen können, aber mit der Gewissheit, okay, jetzt ist der neue Client Manager .NET heraus, der hat das alte Produkt abgelöst, vieles, was dort schön war, ist jetzt nicht mehr drin, vieles, was uns gefehlt hat, ist drinnen und ich kann jetzt beruhigt in den Ruhestand gehen, weil meine Kollegen haben jetzt wirklich das Tool, das sie in den nächsten Jahren tatsächlich brauchen können. Okay, in diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit und für